Ugh. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von dem Podcast Antike Reloaded. Heute mit dabei ist Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Jan.
Wir haben uns ja ein ziemlich interessantes Thema für heute, den 15. März, herausgesucht. Und zwar am 15. März ist etwas sehr Gravierendes in der römischen Geschichte passiert und damit auch in der Antike generell. Gaius Julius Caesar, du kennst ihn ja wahrscheinlich.
Ja klar, wir haben ja schon unglaublich viel auch im Lateinunterricht zum Beispiel drüber geredet.
Wir beide erinnern uns wahrscheinlich gerade ziemlich gut an die verhauenen Schulaufgaben. Aber lasst uns mal drüber reden, wer war Caesar eigentlich?
Naja, so viel ist ja klar. Caesar wurde geboren 100 vor Christus in Rom selber. Und zwar als eine adlige Person, also er ist adligen Geschlechts. Und damit hatte er halt eine relativ angenehme Kindheit im Vergleich zu, ja, sag mal, den Plebs, also den normalen Bürgern des damaligen Roms.
Das ist ziemlich interessant, weil dieses Thema, das wird ihn später in seinem Leben nochmal verfolgen. Aber Caesar war laut Berichten schon ziemlich politisch engagiert, sogar in jungen Jahren. Und man hat diesem Jungen schon angesehen, dieser Junge möchte mal groß raus, er möchte Macht und Ansehen und sich schließlich in den Geschichtsbüchern niederschreiben lassen.
Ja, und damit kommen wir auch so ein bisschen zu dem politischen Thema damals, weil es ist ja nicht so wie bei uns mit Demokratie, dass man irgendwie ein Parlament wählt oder sowas, sondern es gab Wahlen, aber es gab Ämter, und zwar 4 Stück, nennt man die Cursus Honorum, den durchläuft man nach der Reihe, also als Politiker.
Und da hat Caesar tatsächlich erstmal unten angefangen mit dem Amt des Quästor. Der Quästor war heutzutage, kann man sagen, eher der Steuereintreiber des alten Roms.
Ja, so ein bisschen wie das Finanzministerium.
Nach dem Quästor folgte das Amt des Ediles. Edile kontrollierten die Getreide- und Wasserversorgung, verwalteten öffentliche Gebäude und organisierten große Festspiele.
Ja, die dritte Ebene ist dann der Prätor. Der ist zum größten Teil für die Rechtsprechung zuständig, aber auch schon so ein bisschen innenpolitisch in der Stadt selber. Ja, und ich sag mal, die Krönung ist ja dann der Konsul.
Der Konsul ist die höchste Stufe im Cursus Honorum. Konsuln repräsentieren den Staat, hatten im Kriegsfall Oberbefehlshaberfunktion und konnten den Senat einberufen. Im Jahre 60 vor Christus, also ungefähr 40 Jahre nach seiner Geburt, wurde Caesar tatsächlich Teil des sogenannten Triumvirats. Er war einer der Machtansager Roms mit Crassus und Pompeius. Und ein Jahr später, 59 vor Christus, wurde er dann zum Konsul gewählt. Und später wurde er zum Prokonsul von Gallien ernannt. Das heißt, er kümmerte sich um die Provinz Gallien. 58 vor Christus. Zu dieser Zeit gab es einen Volksmarsch von den Helvetiern, das sind die Bewohner der heutigen Schweiz, und Caesar sah darin eine gewisse Gefahr und entschied sich, militärisch einzugreifen.
Ja, man muss auch bedenken, damals Gallien, da gab es ja unglaublich viele Sprachbarrieren, also das war ein unerschlossenes Land bis jetzt. Rom hatte da keinerlei Einfluss, es gab halt die Gallier, die dort lebten, und ich glaube, es waren die Belger, wenn ich mich recht entsinne, ein sehr, sehr tapferes Volk, was damals als so das Kriegervolk der Gallier galt. Und auch das war so ein bisschen Caesars Ziel, dass wenn man die schlägt, dass man so ein bisschen ja den Mythos der Gallier bricht.
Und durchaus auch seinen Ruhm und seine Macht ausbaut, ja. Alleine wenn du sagen kannst, ich habe Gallien besiegt. Letztendlich hat er sich durch diesen Feldzug ja auch in den Geschichtsbüchern manifestiert.
Absolut. Man kann es natürlich auch nachlesen, ja. De Bello Gallico.
De Bello Gallico ist ein sogenannter Commentarius und ist eine Art Berichterstattung. In diesem Falle war es ein Bericht über den Krieg in Gallien, der von Caesar geschrieben wurde.
Ja, man muss diesen Kommentar auch ein bisschen anders betrachten als es heute. Es ist nicht wie ein Kommentar, den wir der Schule schreiben, sondern im Prinzip hat Caesar mit diesem Buch oder diesen Texten seinen Feldzug für die Römer ja richtig gestellt, oder? Er hat sich gerechtfertigt. Er hat mit den Texten, die er da schrieb über den Gallischen Krieg, rechtfertigte er seinen Feldzug in Rom und vor allem seine Entscheidungen. Wenn er jemanden angreift, muss er immer schreiben, warum er das tut. Und da hat Caesar sich natürlich Mühe gegeben, sich so ein bisschen in ein gutes Licht zu rücken.
Du sprichst gerade einen sehr wichtigen Punkt an, weil tatsächlich war auch dem römischen Senat es nicht recht, dass Caesar dann in Gallien einmarschierte. und dann dort für 8 Jahre zwischen 58 vor Christus und 50 vor Christus Krieg führte. Nach dem Krieg trat Caesar seinen Heimweg an.
Ja, und da kommt auch so ein bisschen ein sehr besonderes Ereignis, wenn er dann in die Nähe von Rom kommt, ja gerade eine Ikone der römischen Geschichte, und zwar der Fluss Rubikon, ja, ist ein Grenzfluss. Und da spielte sich etwas sehr Besonderes ab. Am Rubikon spricht Caesar die bekannten Worte Alia jacta est, der Würfel ist gefallen. Und mit diesen Worten überschritt er den Rubikon mit seiner Armee. Früher war es normal, dass die Truppen, oder es war sogar Pflicht, dass die Truppen sich vor dem Rubikon auflösen mussten, damit es keine Chance gab, dass man als Feldherr Rom angreifen konnte. Und diese Forderung missachtete Caesar und führt seine Truppen nach Rom, um dort die Macht an sich zu reißen.
Der Senat war davon nicht sehr angetan und ging sofort zu Pompeius, der damals noch in Rom wohnte, und bat ihn um Hilfe, dass er doch bitte sich um Caesar kümmern sollte. Aber das ist ihm nicht so richtig gelungen zuerst, weil Caesar ist eigentlich auf keine Gegenwehr gestoßen, als er nach Rom ging.
Ja, man muss dazu bedenken, Caesar hat nur 5.300 Legionäre mitgenommen, also recht wenig im Vergleich dazu, was er in Gallien hatte. Und dadurch konnte er ein deutlich schnelleres Reisetempo haben. Und die Leute in Rom gingen davon aus, dass er mit unglaublich vielen Truppen kommt. Und viele sind dadurch allein schon geflohen. Und ja, wie gesagt, du schon gesagt hast, es gab keine Gegenwehr.
Thema fliehen, als Caesar dann schließlich, naja, lass es mich in den lateinischen Worten fassen, ante portas stand, hat sich Pompeius auch dazu entschieden zu flüchten.
Ja, und das führte eigentlich dazu, dass Caesar eine Alleinherrschaft erringen konnte.
Um schließlich sicherzugehen, dass seine Macht wirklich keine Grenzen gesetzt wurden, verfolgte er Pompeius, der zuvor ja aus Rom floh. Zwischen den beiden herrschte, naja, ein wirklicher Bürgerkrieg. Also das hieß, Pompeius kämpfte mit einigen Truppen von ihm gegen diese Legionäre, die Caesar an seiner Seite hatte. Und letztendlich nimmt Pompeius dann sein Ende in Ägypten, als dieser von König Ptolemäus hingerichtet wird.
Ja, und Caesar kommt zurück nach Rom und hat ja eigentlich noch so ein eigenes persönliches Ziel im Auge. Er möchte natürlich Alleinherrscher werden. Aber das dauert tatsächlich ein bisschen. Er muss sich gedulden, er muss den Senat quasi ertragen, bis dann 45 vor Christus er es schafft, ja, sich als Diktator auf Lebenszeit zu stellen. Etwas, was früher nicht normal war. In Kriegszeiten gab es die Möglichkeit, dass entschieden wurde, eine Person als Alleinherrscher hinzustellen, einfach um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Und Caesar findet ja so eine kleine Lücke und kann sich dadurch als Alleinherrscher auf Lebenszeit hinstellen. Und das gefiel natürlich vielen in Rom nicht.
Wir kommen dann im Jahre 45 vor Christus an, wo Caesar sich selbst Art Konsul auf Lebenszeit nennt. Und naja, es ist zwar komisch zu sagen, aber genau das war letztendlich sein Todesurteil.
Ja, absolut. Gerade der Senat hat natürlich einen unglaublichen Hass auf ihn. Die verlieren all ihre Macht und damit so ein bisschen auch ihr Lebensziel. Stell dir mal vor, du bist König oder sowas oder Politiker und dir wird einfach alles genommen, weil jemand anders sich als Alleinherrscher hinstellt und du einfach keinen Job mehr hast.
Letztendlich kommt es dann zu dem, wozu es eigentlich kommen musste. Und zwar, die Senatoren stellen sich gegen Caesar auf. Und das tun sie am gravierendsten natürlich am 15. März 44 vor Christus.
Ja, dem heutigen Tag natürlich.
Die Iden des März, das war Caesars letzter Tag. Als er das Pompeius-Theater in Rom betrat, lief bereits ein erster Senator auf ihn zu und traf ihm mit einem Dolch kurz über dem Schlüsselbein. Und das war so einigermaßen dieser Anfangsstoß, der dann letztendlich die anderen auch dazu motiviert hatte, auch selbst mitzumachen, sich gegen Caesar zu richten und auf ihn einzustechen.
Obwohl man natürlich sagen muss, es war eine größer geplante Verschwörung. Fast 50 bis 60 Personen wussten davon. Also es war schon etwas Geplantes, nichts Spontanes.
Auf jeden Fall. Und naja, alleine diese Brutalität zeigt eigentlich, wie sehr die Senatoren eine Art Hass auf ihn hatten.
Ja.
Aus dem Grund, weil Die Berichte unterscheiden sich, aber es sind angeblich mindestens 23 Stichwunden, die Cäsar
Und das
erlitt.
ist schon sehr brutal einfach.
Sehr. Und letztendlich waren diese dann auch fatal.
Ja, das, ich meine, 23 Dolchstiche, das ist unglaublich viel. Das überlebt man nicht. Niemals. Obwohl noch dazu kommt, dass da mehrere tödliche dabei waren. Ich glaube, zwei, oder?
Da hast du tatsächlich recht, ist und zwar nur einer oder zwei haben tatsächlich vitale Organe von ihm beschädigt, wie es aus einem Autopsiebericht vorging, einem der ersten der Geschichte.
Ja, das ist was eigentlich total interessant, dass damals schon eine Autopsie, also natürlich nicht in dem Maße, wie es heute geht, aber dass auch damals schon sich Leute mit dem Tod näher beschäftigt haben. Wie stirbt eine Person und sowas? Ja, sehr interessant. Alles in allem ein doch sehr prägendes Ereignis, der Tod Cäsars. Er hatte viele Folgen und für viele war das auch so ein bisschen ein Traum, der verloren gegangen ist, weil viele haben ja Cäsar auch bewundert. Nach der Ermordung Cäsars folgte ein weiterer Bürgerkrieg. Aus diesem Bürgerkrieg bildete sich das zweite Triumvirat, bestehend aus Octavian, Lepidus und Marc Anton. Diese drei sorgten auch dafür, dass die Mörder Cäsars verfolgt und hingerichtet wurden.
Das zweite Triumvirat hielt jedoch nicht lange. Als Lepidus hoher Priester wurde und zwischen Marc Anton und Octavian ein Bürgerkrieg ausbrach.
Octavian siegte über Marc Anton und dieser floh nach Ägypten, wo er sich dann am Ende zusammen mit Kleopatra das Leben nahm. Octavian hingegen schaffte es sich, eine Macht aufzubauen in Rom. Er wurde wieder ein Alleinherrscher, doch dieses Mal machte er nicht denselben Fehler wie Cäsar, sondern er errichtete eine Scheindemokratie. Der Senat wurde bewahrt, die Ämter dort hatten zwar Macht, aber im Prinzip war er es, der alleine geherrscht hat.
Octavian stärkte seine Macht und wurde Alleinherrscher. Ihm gelang es, den Staat zu ordnen und zu stabilisieren. Octavian ist auch bekannt für seinen Namen Kaiser Augustus, den er durch die Einläutung der römischen Kaiserzeit erlangte. Aber durch die Kaiserzeit wurde eine Diktatur, aber eine Scheindemokratie aufgebaut. Und dadurch wurden die Probleme zwar nicht öffentlich behandelt, sondern der Staat wurde wortwörtlich von innen aufgefressen.
Das ist so natürlich nur zum Teil richtig, weil man muss bedenken, dass Kaiser Augustus oder Octavian es geschafft hat, ein wenig mehr Ruhe in den Staat zu bringen, nachdem er die Alleinherrschaft ergriffen hat. Gerade während der Zeit der Bürgerkriege oder während Cäsars Herrschaft gab es immer wieder Unruhen. Und da ich glaube, dass das so ein bisschen weggefallen ist und dass für viele das ein bisschen Friede reingebracht hat. Und deswegen finde ich, dass ja, eine Alleinherrschaft ist nichts Gutes, keineswegs. Und es gab bestimmt viele Schattenseiten. Aber dennoch hat er es geschafft, den Staat Rom, der ja doch riesig ist, wieder ein wenig zu ordnen.
Und genauso wie die von uns gerade erzählte Geschichte leider zu Ende gegangen ist, geht jetzt auch diese erste Folge des Podcasts zu Ende. Ich bedanke mich natürlich im Namen von uns, dass uns so lange zugehört wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Euch wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.